ARD Sounds.
Getöteter Zugbegleiter. Ab heute ist der Fall Serkan Çalar vor Gericht.
Rekord bei Ladendiebstählen. Warum wird in Deutschland so viel geklaut?
Und gegen Spanner. Erste Schwimmbäder verbieten jetzt smarte Brillen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen von uns, Magda und Sebastian. Heute ist Mittwoch, der 24. Juni.
Und wir hoffen doch sehr, ihr hört uns an einem Ort, an dem ihr auch wirklich gerade sein wollt. Wenn ihr nämlich mit der Bahn unterwegs seid oder sein müsst, da stehen heute fette Fragezeichen hinter. Bei der Bahn gab es gestern Abend eine wirklich massive Störung. Da stand einfach alles still, sogar die S-Bahn hier bei mir in Berlin. Und das hier sind Bahnreisende gestern Abend am Hauptbahnhof von Münster in Westfalen.
Ich stehe jetzt wieder seit 2 Stunden hier und weiß immer noch nicht, wann es weitergeht oder was es mit dieser Störung auf sich hat. Es ist mir auch ehrlicherweise ziemlich egal. Ich will einfach nur nach Hause jetzt und die Bahn soll mich nach Hause bringen, bitte.
Ich bin auf dem Weg nach, von Frankfurt nach Oldenburg und bin jetzt hier gestrandet. Es gibt auch keinen weiteren Zug, also jetzt mal schauen, ob man noch ein Hotel findet oder eben irgendwie mit einem Taxi oder so weiterkommt. Keine Ahnung.
Boah, richtig ätzend.
Ja. Und nicht nur in Münster standen gestern Abend alle Züge still. Beim digitalen Zugfunk gab es ein Problem und deswegen sind die Züge alle nicht mehr weitergefahren. Kann man sich vorstellen, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, dann ist das einfach zu gefährlich. Dann kann man zum Beispiel auch keine Notrufe absetzen.
Es war so ungefähr um 22:30, da sind dann alle Züge stehen geblieben. Auf dem ganzen Netz durfte gar nichts mehr fahren. Also die Störung war nicht nur im Fernverkehr, sondern auch die Regionalzüge, S-Bahn, Güterzüge in ganz Deutschland sind nicht mehr gefahren. Mittlerweile könnte zwar grundsätzlich alles wieder rollen, aber klar, das ganze System ist nun komplett durcheinander, also gerade sind immer noch viele Züge verspätet oder fallen halt komplett aus.
Das ist jetzt erstmal der Stand um 5 Uhr am Mittwochmorgen, da wird sich vermutlich noch einiges tun im Laufe des Tages, also guckt auf jeden Fall nach, was überhaupt fährt, bevor ihr euch irgendwo mit der Bahn auf den Weg machen wollt.
So, und wir bleiben bei der Bahn, aber auf einem ganz anderen Level. Das hat vor 5 Monaten wirklich ganz Deutschland fassungslos gemacht, diese Meldung. Ein Zugbegleiter wird in der Bahn so schwer von einem Fahrgast verletzt, dass er an den Folgen stirbt.
Serkan Çalar war nicht nur ein Name. Der war ein Vorbild für uns alle. Der hat seine Arbeit gemacht. Der war nicht nur ein Name. Und es soll auch nicht so schnell wie möglich vergessen werden.
Er war ein sehr liebevoller Mensch. Er war eigentlich ein Herz auf 2 Beinen.
Das waren Eray und Ismael, 2 von 4 Brüdern von Serkan Çalar. Das ist der verstorbene Zugbegleiter. Und heute startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Und wir fassen euch nochmal zusammen, was damals eigentlich passiert ist.
Die Tat hat sich im Februar an einer Regionalbahn zwischen Landstuhl bei Kaiserslautern und Homburg ereignet. Laut Staatsanwaltschaft hat der Zugbegleiter Serkan Çalar den Angeklagten ohne gültigen Fahrausweis aufgefordert, den Zug am nächsten Halt zu verlassen. Und daraufhin soll der 26-jährige Angeklagte mit mehreren Faustschlägen auf den Kopf des Zugbegleiters eingeprügelt haben. Und Serkan Çalar ist dann 2 Tage später einer Hirnblutung gestorben.
Er war 36, alleinerziehender Vater von 2 Kindern. Und dieser Fall hat viele bewegt. In Ludwigsburg, der Heimatstadt von Serkan Çalar, sind damals mehr als 1000 Menschen zu einem Totengebet zusammengekommen.
Und der Fall hat auch eine politische Diskussion über die Sicherheit im Bahnverkehr ausgelöst. Die Brüder des Zugbegleiters fordern eine Doppelbesetzung bei Fahrkartenkontrollen.
Da muss immer 2. Person da sein oder mehr Sicherheit. Wenn mein Bruder zu 2 gewesen wäre, wäre das alles anders da.
Auch die Gewerkschaft EVG setzt sich für diese Doppelbesetzung ein. Die Bahn will zwar stärker auf 2er-Teams setzen, testet das auch streckenweise, aber eine konstante Doppelbesetzung bekommt sie im Moment nicht hin. Bahnchefin Evelyn Paller möchte, dass noch in diesem Jahr alle Bahnbeschäftigten, die Kundenkontakt haben, Bodycams bekommen, wenn sie das wollen. Das soll neben dem Regionalverkehr, wo Bahnmitarbeiter jetzt schon Bodycams tragen können, auch für den Fernverkehr gelten.
Ja, und bald sollen neben Bildaufnahmen auch Tonaufnahmen möglich werden. Und die Bahn will auch stichfeste Westen und den Einsatz von KI prüfen. Also künftig könnten die Aufnahmen der Kameras in den Zügen in Echtzeit dann an die Verkehrszentrale weitergeleitet werden. Und die KI wertet diese Aufnahmen aus und meldet sofort Konflikte wie Streits unter Fahrgästen oder auch Randalierer.
Da ist also viel Bewegung seit dem Angriff auf Serkan Çala. Mhm. Wir wollen aber auch auf den Prozessauftakt heute gucken. Der mutmaßliche Täter ist ein Mann aus Griechenland, der in Luxemburg wohnen soll. Und der Vorwurf gegen ihn ist Körperverletzung mit Todesfolge. Dafür kann man im deutschen Strafrecht 3 bis 15 Jahre Gefängnis bekommen. Aber die Frage, die man sich da automatisch stellt, ist ja auch, warum gibt es keine Anklage wegen Mord oder Totschlag?
Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft mal Anklage wegen Mordes erhoben. Bei einer Prüfung kam die Strafkammer aber zu dem Schluss, dass es nicht genug Hinweise auf einen Tötungsvorsatz gibt, also auf die Absicht, das Opfer umzubringen. Das ist nämlich in Deutschland die Voraussetzung, um jemanden für Mord oder Totschlag anklagen zu können. Der Angeklagte muss wirklich geplant haben, das Opfer zu töten oder den Tod zumindest in Kauf genommen haben.
Der Angeklagte hat die Schläge zwar zugegeben, sagt aber, dass er den Zugbegleiter nicht töten wollte. Das Landgericht Zweibrücken hat die Anklage dann auf Körperverletzung mit Todesfolge runtergestuft.
Die Familie von Serkan Çala hat darauf ziemlich enttäuscht und auch wütend reagiert. Der Anwalt hat auch Widerspruch eingereicht und das Ziel ist es jetzt, dass das Verfahren ausgesetzt wird, damit noch intensiver ermittelt werden kann. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob der Angeklagte Kampfsportler ist und eventuell dadurch habe wissen können, welche Folgen denn seine Schläge haben.
Für den Prozess um den Fall des Zugbegleiters hat das Gericht mehrere Verhandlungstage in den nächsten 2,5 Wochen angesetzt. Die Familie von Serkan Çala hat schon angekündigt, dass sie beim Prozess im Gerichtssaal sein will.
Unsere Kurznachrichten.
Wenige Tage nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen USA und Iran hat der Verkehr in der Straße von Hormuz wieder zugenommen. Laut Zahlen des Datenanalyseunternehmens Kepler haben zwischen Freitag und Montag 131 Schiffe die Meerenge durchquert. Allerdings liegen diese Zahlen immer noch weit unter dem früheren Niveau. Da waren es durchschnittlich zwischen 100 und 130 Schiffe pro Tag.
Wo gibt's Löcher in unserem Handynetz? Auch in diesem Jahr wollen Bund, Länder und Kommunen das wieder mit unserer Hilfe rausfinden. Bis nächsten Mittwoch können wir mit unseren Smartphones und der kostenfreien App der Bundesnetzagentur Mobilfunkcheck prüfen, wie gut das Netz in unserer direkten Umgebung ist. Und das Mitmachen kann sich lohnen, wenn euch Funklöcher nerven. Genau wegen solcher Meldungen über miese Netzqualität geht zum Beispiel in Eitorf-Höhenscheid im Rhein-Sieg-Kreis in NRW ein neuer Funkmast an den Start.
Kirschenrot, Spargeltot. Das ist wohl so ein Spruch aus der Landwirtschaft. Und jetzt ist es soweit. Die ersten Kirschen sind da und das bedeutet, die Spargelzeit ist vorbei. Ganz offiziell tatsächlich ab dem 24.06., also heute. Aber manche verkaufen natürlich trotzdem noch, was sie haben. Die Bilanz fällt dieses Jahr aber gemischt aus. Also das Wetter hat zwar mitgespielt, die Spargelqualität war hoch, aber viele Betriebe hatten mit Problemen zu kämpfen, wie steigende Kosten und zu wenige Erntehelfer. 4,3 Milliarden Euro. Das ist echt viel Geld und diese Summe ist der Verlust, den Supermärkte, Baumärkte oder auch Klamottenläden beziffern, weil letztes Jahr dort so viel geklaut worden ist. Und das ist echt mehr als in den Jahren noch zuvor. Das Handelsforschungsinstitut EHI hat Unternehmen befragt und ist eben auf diese Summe des Warenwertes gekommen. Das sind 3% mehr als im Jahr davor.
Und das ist somit zum 4. Mal in Folge angestiegen. Wir wollen uns heute Morgen mal anschauen, warum das so ist und auch darüber sprechen, dass der Einkauf für uns Kunden, die ihr Zeug brav bezahlen, deswegen tatsächlich teurer werden kann.
Es gibt 3 Gründe dafür, dass Warendiebstähle seit Jahren hochgehen. Einmal geht es ganz banal darum, dass die Preise steigen. Also wir haben ja auch schon hier oft drüber gesprochen, dass eben viele Dinge durch die Inflation, durch Kriege und Krisen teurer geworden sind. Das merken wir alle. Und das führt eben auch dazu, dass Menschen mehr klauen. Die einen, weil ihnen tatsächlich einfach das Geld fehlt und andere aber, das sagen Experten auch, quasi ja, aus Protest gegen die gestiegenen Preise.
Der 2. Grund sind Selbstscannerkassen und weniger Personal. Das EHI, also dieses Institut, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, sagt, dass die Kassen zwar höhere Verluste verursachen, aber nicht der Hauptgrund sind für den Anstieg. Konstantinos Chatzis ist Ladendetektiv in Nürnberg und er hat eine ganz andere Meinung zu.
Gelegenheit macht Diebe, sagt man. Und da hat man halt jede Gelegenheit der Welt. Du kannst das scannen, was du willst. Du kannst da rausholen, was du willst. Von deiner Tasche, von deinem Rucksack, von deinem Trolley, von überall.
Ja, den Gedanken habe ich auch schon gehabt. Ob ich hier 3 oder 4 Liter Milch scanne? Boah, das merkt eigentlich kein Mensch. Also da ist wahrscheinlich schon was dran, was der gute Mann da sagt, ja.
Es gibt aber noch einen Grund, wir hatten ja 3 versprochen, und das sind organisierte Banden, die tatsächlich ein immer größeres Problem werden. Das sagt zum Beispiel der Handelsverband Deutschland. Schon jetzt geht man davon aus, dass 1/3 der Diebstähle auf das Konto von solchen organisierten Gruppen gehen.
sind meistens zu zweit, manchmal auch zu dritt. Das heißt, einer versucht ein bisschen Personal abzulenken, der andere nimmt das Gerät raus. Es wird ausgepackt, im Freigelände über den Zaun geworfen und dort wartet dann eine Person auf der anderen Seite und holt das Gerät ab.
Das ist Manfred Kutter. Er leitet einen Baumarkt in Fürstenfeldbruck in Bayern und er sagt, bei ihm im Laden gibt es durch solche Diebstähle einen Schaden von 200.000 Euro im Jahr. Manfred Kutter hat deswegen schon teure Sicherungssysteme gekauft, die man nicht so leicht von den Geräten runterziehen kann und man kriegt das Zeug auch nicht so leicht dann einfach ausgepackt und in die Tasche gesteckt.
Ja, ist ein gutes Beispiel dafür, wie viele Händler auf diese gestiegenen Zahlen reagieren. Also es geht auch um mehr Kameras, um besseren Diebstahlschutz, auch um mehr Sicherheitspersonal. So, und das alles verursacht dann aber natürlich nochmal mehr Kosten.
Das Handelsforschungsinstitut EHI sagt, das kostet in Deutschland insgesamt 3,3 Milliarden Euro im Jahr. Also Videoüberwachung, Sicherheitspersonal, das Auswerten von den ganzen Videos und so weiter.
So, und diese zusätzlichen Kosten, die legen die Händler zumindest zum Teil auf uns Kundinnen und Kunden um. Das Institut hat das auch schon mal ausgerechnet und das Ergebnis ist, wenn ich für 100 Euro einkaufe, habe ich 1,50 Euro dann schon für solche Maßnahmen mitbezahlt. Das sind dann aber nicht nur für die Sicherheitsmaßnahmen, sondern sind auch Kosten durch Diebstahl und wenn Ware verloren geht dabei.
Der Handelsverband sagt, Ladendiebstahl muss konsequent und spürbar verfolgt und bestraft werden. Viele Unternehmen würden zunehmend das Vertrauen in Polizei und Justiz verlieren. In der Kriminalstatistik sind die Zahlen beim Ladendiebstahl nämlich kleiner geworden.
Der Verband sagt aber, das liegt daran, dass die Händler eben ganz oft keine Anzeige mehr erstatten, weil die Behörden die Verfahren sowieso sehr, sehr oft einstellen würden. Dass man in eine Therme kein Handy mit reinnehmen darf, das sollte niemandem neu sein. Jetzt gibt's aber in manchen Städten ein neues Verbot, nämlich Brillen. Klar, da geht's nicht um normale Brillen, sondern um diese sogenannten Smart Glasses, also Brillen mit eingebauter Elektronik.
Die sehen aus wie eine normale Brille, die eingebauten Kameras und Mikros und so, die sieht man kaum. Ist auch nicht unbedingt ein Luxusgegenstand, also günstige Modelle gibt's schon so ab 60 Euro. Und man kann mit denen telefonieren, aber eben auch Fotos und Videos machen. Und da sind wir dann bei den Schwierigkeiten im Schwimmbad.
Das ist dann eben genau das Problem, dass man diese Smart Glasses kaum von normalen Brillen unterscheiden kann. Nur damit können Leute also unbemerkt Aufnahmen machen und anschließend ja vielleicht sogar in sozialen Medien veröffentlichen. Und das will natürlich niemand.
Bis auf die Leute, die es machen, genau. Bei mir in Köln gab es vor kurzem einen Fall in der Therme, wo zwei Männer zwar nicht mit Handys, aber eben mit Smart Glasses rausgeschmissen worden sind. Der Verdacht war da, die haben eben andere Gäste gefilmt.
Mitarbeiter haben einen der beiden bemerkt, der sich mit einer Brille auffällig verhalten hat. Und einer von den beiden Männern ist dann auch rausgeschmissen worden, der andere hat Hausverbot bekommen. Ob die jetzt wirklich gefilmt haben, lässt sich aber nicht nachweisen.
Konsequenz der ganzen Geschichte: In der Therme steht jetzt am Eingang ein neues Verbotsschild. Wer Smart Glasses trägt, wird rausgeschmissen. Auch die Kölner Schwimmbäder haben jetzt reagiert. In der Hausordnung von allen städtischen Schwimmbädern steht jetzt ein Smart Glasses Verbot.
Und Köln ist da auch nicht alleine. Bei mir in der Nähe in Potsdam gibt es seit Anfang Juni ein ausdrückliches Smart Glasses Verbot in Schwimmbädern und Saunen, um eben auch vor Missbrauch zu schützen. Das war die erste Stadt, die so ein Verbot beschlossen hat. Das Personal soll jetzt auch in Potsdam geschult werden, damit es eben solche Brillen besser erkennen kann.
So, was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier gefilmt? Grundsätzlich ist das verboten aus Datenschutzgründen. Falls ihr also bei jemandem ein komisches Gefühl habt, zum Beispiel weil euch die Person ewig anstarrt, dann sagt beim Bademeister Bescheid. In solchen Fällen kann man darauf klagen, dass die Aufnahmen sofort gelöscht werden und Schmerzensgeld verlangen.
Und jetzt sprechen wir über die spannende Geschichte eines vermissten Babys. Darum geht's nämlich im Podcast »Wo ist Sanelas Schwester?«
Die Geschichte spielt im ehemaligen Jugoslawien. Ein Baby wird geboren, aber seine Familie bekommt es nie zu Gesicht, weder lebendig noch tot. Ihr wird nur gesagt, das Baby ist nach der Geburt gestorben. Aber die Familie hat damals keine Papiere bekommen und weiß auch nicht, was mit dem Kind nach der Geburt wirklich passiert ist.
Deshalb kommt ihr der Verdacht, das Kind könnte ja vielleicht noch leben, wurde vielleicht verkauft und von fremden Menschen adoptiert.
Dieses Baby, das ist Sanelas Schwester und Sanela lebt inzwischen in Deutschland. Sie hat sich gemeinsam mit zwei Journalistinnen auf die Suche gemacht. Zusammen sind sie an den Ort gereist, an dem alles angefangen hat. Da sind sie auf weitere verzweifelte Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien gestoßen, die auch ihre Kinder suchen.
Den Podcast »Wo ist Sanelas Schwester?« gibt's ab sofort in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken ihn natürlich euch auch in der Folgenbeschreibung.
Viel Spaß beim Hören. Ich bin erstmal raus.
Ja, deshalb bin ich morgen mit Moritz für euch wieder da und sage Happy Mittwoch.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.